Ein Streichholz flammte auf. Der Rauch von Johnnys Zigarette überdeckte den schalen Geruch der Luft, die aus den Gebläseschlitzen strömte. Er sah zur Seite, sah ihr Profil, pechschwarz bis auf die leuchtende Glut der Zigarette.
»Tja, das war wirklich...«
begann er und fand, dass seine Stimme seltsam klang und die Worte so lang, so gedehnt waren, als wollten sie sich nicht vernünftig miteinander verbinden. »Es war wirklich... ich weiß nicht. Was meinst du? Hat's dir gefallen?«
Sie sagte nichts. Die Nacht war ein Tunnel und sie waren mitten darin. Sie stieß Rauch aus und zog erneut an der Zigarette. Die Glut leuchtete auf, es vergingen 1-2 Sekunden, in denen der Rauch in ihrer Lunge zirkulierte, und dann atmete sie wieder aus, legte die Hand auf sein Bein, schmiegte sich an ihn und ließ ihn an der Zigarette ziehen, die nach feuchtem Tabak und nach ihr schmeckte.
»Mhm«, sagte sie. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde. Ich meine, ich wusste nicht, dass ich...«
»Hm«, sagte sie.
Erst als sie in ihre Straße einbogen, fiel ihm Corey ein. Er sah ihn vor sich, schlafend, das Gesicht ganz schlaff und leblos. Er sah, wie sein Haar auf dem Kopfkissen lag und er einen Zipfel der Decke festhielt, als fürchtete er, jemand könnte sie ihm wegnehmen, und mit einem Mal durchfuhr es ihn. »Herrgott, weißt du eigentlich, wie spät es ist?« Mrs. Pirczynski erwartete sie im Flur. Sie trug bereits Mantel und Hut, und auf ihrem Gesicht war ein Ausdruck reiner Empörung. »Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?« sagte auch sie, und Fitz wusste es, denn er hatte auf die Uhr im Armaturenbrett gesehen, als er an Corey gedacht hatte und wieder in der Gegenwart gelandet war. »Es tut mir leid«, sagte er. »Wir waren...« Er suchte nach einer Ausrede, aber um sie auch nur ansatzweise zu beschwichtigen, hätte er schon von Tod und Verstümmelung berichten müssen. Und die Wahrheit, das Wesen dessen, was sie erfahren hatten, der Trip, auf dem sie gewesen waren, musste für diese hagere, bemitleidenswert gewöhnliche Frau mit dem geröteten Gesicht die Transzendenz nicht mal erkannt hätte, wenn diese auf Engelsflügeln herabgeflogen wäre und sie durch die glitzernde Unendlichkeit des Universums getragen hätte, unbegreiflich sein. »Ich habe die Nummer, die Sie mir für den Notfall gegeben haben, mindestens 10-mal angerufen, aber es hat sich niemand gemeldet, und ich würde wirklich gern wissen...«
Joni griff ein. Die tüchtige, vermittelnde, besänftigende Joni.
»Entschuldigen Sie, Mrs. Pirczynski, aber wir hatten einen Notfall. Mein Mann musste in die Notaufnahme, er hatte etwas Schlechtes gegessen. Verdorbenen Fisch, hat der Arzt gesagt. Aber Gott sei Dank geht es ihm jetzt besser, und ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber entschuldigen Sie bitte, und hier...« Sie klappte die Handtasche auf und drückte der Frau ein paar Geldscheine, zu viele Geldscheine, in die ausgestreckte Hand. »Ich hoffe, das macht es wieder gut.«
Einen Augenblick lang herrschte gespanntes Schweigen. Zu dritt standen sie im Licht der gelblich-kränklichen Deckenlampe. Draußen waren Nacht und Kälte.
»Manche Leute«, sagte die Frau verärgert, »müssen am Montagmorgen zur Arbeit, und zwar früh, wenn Sie es genau wissen wollen. Und es tut mir leid, dass Sie Probleme hatten, aber hätten Sie nicht wenigstens anrufen können?« Sie riss die Tür auf, sodass ein Schwall Kälte hereinkam, und dann war sie weg. Fitz sah Joni an und zuckte die Schultern, und das war witzig. So wahnsinnig witzig, dass sie beide haltlos kicherten. Er half ihr aus dem Mantel. Sie schleuderte die Schuhe von den Füßen, und dann legte er den Arm um ihre Taille und führte sie ins Schlafzimmer.